Das ist wichtig, dass wir in der Kirche auch Menschen ehren. Amen? Gehöre ich ein Amen? Das ist biblisch, okay. Der Manu ist einer von diesen Leuten, der so fest in mich geglaubt hat. Schon immer. Und das, du bist wirklich eine von diesen Schlüsselfiguren in meinem Leben, der dazu beigetragen hat, dass ich das geworden bin, was ich jetzt bin. Wirklich. Ich weiss noch, wir haben vor etwa 6 Jahren mal bei dir in der Stube irgendwie diskutiert über Gott und die Welt und du kannst dich nicht mehr an das erinnern, ich weiss. Aber für mich war das prägend. Und das ist so, er hat sich einfach die Zeit genommen für irgendeinen jungen, hobbylosen Knecht, der irgendwie rumwandert, so einen dahergelaufenen und hat einfach in mich geglaubt und das merke ich, das macht er in so viele Menschenleben investiert und glaubt an. Das ist wirklich eine Erwähnung wert und einen fetten Applaus. Manu, komm doch auf die Bühne. Danke vielmals.
Danke vielmals. So lieb, so lieb. Schön, wieder da zu sein in unserer Serie, aber echt jetzt. Es geht eigentlich um die Frage, wie wir ein Leben führen können, wo Gott uns braucht, um andere Menschen in Berührung zu bringen mit seiner Liebe. Wie wir ein Leben führen können, wo so dem Bild folgt, wo Jesus die Jünger in die ganze Welt schickt und sagt, geht und startet eine revolutionäre Bewegung, die Menschen in Berührung bringt mit Gott. Und wie können wir Teil von dem sein? Ich möchte anfangen mit 2 Geschichten, die vordergründig mit dem eigentlich noch gar nichts zu tun haben. Es ist einige Zeit her, da haben wir so eine Leiterschulung oder eine Predigtschulung gehabt. Ich habe das geleitet mit verschiedenen Leuten, die teilgenommen haben. Der Matthias ist, glaube ich, auch dabei gewesen und unter anderem auch der Timon Sommerhalder. Das ist ein Eingeborener von Lausen, der dort aufgewachsen ist und ein riesen Potenzial hat. Und er hat dort schon mitgeholfen im ICF. Und er, nach dem Treffen, war relativ spät, habe ich ihm angeboten, Timon, komm, du musst noch auf Lausen fahren mit dem Zug und so, ich fahre dich mit dem Auto bis zum Bahnhof. Dann bist du schneller daheim. Gesagt, getan, oder? Wir fahren dort an, hinter Eingang vom Bahnhof, bei der Güterstrasse. Die es kennen, bin ich angefahren und wollte kehren, damit ich gerade wieder heim kann. Und bin dann so rückwärts, schwungvoll und dynamisch in so eine Einbahnstrasse reingefahren. Plötzlich kracht es wie verrückt. Und ich denke, nein, bitte. Ich steige aus und ich merke, ein Schild von dieser Einbahnstrasse ist im 45-Grad-Winkel so abgedruckt gewesen. Oder unten hat es alle Schrauben rausgetatscht. Und ich, nein, bitte, oder? Der Timon schaut mich an, so ganz vertrauensselig und sagt, ja, das Einfachste ist wahrscheinlich, wenn gerade die Polizei anläutest. Und ich schaue umeinander, 11 Uhr zur Nacht, dunkel. Niemand dort, Tramhaltestelle, leer, Fenster, alle dunkel, niemand auf dem Balkon. Und ich denke, der Polizei anrufen ist ganz sicher nicht das Einfachste, was man jetzt machen könnte. Und ich sage dann zum Timon, Timon, gang doch du schon mal auf den Zug, du musst ja nicht warten, bis die Polizei da ist. Und er ist dann gegangen und dann sitze ich in meinem Auto mit meinem Handy in der Hand. Und kämpfe mit mir selber. Soll ich jetzt die Schuckerei holen? Soll ich jetzt anrufen oder nicht? Und alle möglichen Szenarien drehen sich in meinem Kopf. Und ich ring mich schlussendlich durch, um die Nummer einzutippen. Eine lange Nummer. Für mich ist es eine sehr lange Nummer. 1, 1, 7. Und ich habe gewusst, jetzt wird sicher beides, jetzt wird es spät und teuer, oder? Wie bis die da sind und bis sie das Protokoll aufnehmen und bis das alles vorbei ist. Dann ist Mitternacht gewesen und nachher kommt irgendwann eine Rechnung für die dummen Stangen, oder? Dann muss ich die auch noch zahlen. Tatsächlich, die kommen vorbei, oder? Steigen aus, umzingeln mich. Ich muss das erste Mal in so eine Alkoholröhrlein blasen von meinem Leben. Und dann nehmen sie das Protokoll auf, wollen alles wissen. Alles, wirklich. Also Namen, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Zivilstand, Apple- oder Windows-User. Oder, die wollen fast alles wissen. Und irgendwann kommt es an den Punkt, wo sie sagen, ja, was sind sie denn von Beruf? Dann sage ich, ja, ich bin Pfarrer. Aha, So eben das so auf und so. Wo wir das hinter uns gebracht haben, drüllen sie sich um, verabschieden sich und laufen weg. Und dann einer von ihnen dreht sich wieder zu mir um und sagt, Herr Schmid, ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich da gemolden haben. Und ich so, ja, was, natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich einfach wegfahren? Nein, das ist nicht selbstverständlich. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Ich habe die Geschichte erzählt einmal in einem Gottesdienst. Und die ist auf grosse Bewunderung gestossen. Oder? Leute haben mir gratuliert. Damals hat es einen spontanen Applaus gegeben. Schade, dass es jetzt nicht geklappt hat. Aber jedenfalls, nach dem Gottesdienst ist eine Frau auf mich zugekommen und ich war so beeindruckt. Sie hat gesagt, also Manuel, das ist so eine gute Geschichte. Genau so. So sollten Christen sein. Ehrlich und vorbildlich handeln. So sollten Christen sein. Das ist ein Zeugnis für Jesus. Das ist ein Zeugnis für die Welt. Und ich habe nicht anders können. Ich musste an eine andere Begebenheit denken, wo mir auch passiert ist, nicht im Auto, sondern auf dem Velo. Es war nur wenige Monate vorher, ich war unterwegs zu einem Treffen, zu Abend, Winterzeit, es war dunkel. Ich war wie immer sauknapp dran. Ich gehe meistens so aus dem Haus, dass wenn alle Ampeln auf grün sind und ich starken Rückenwind habe, habe ich Chancen, um rechtzeitig zu kommen. Oder? Es hat aber keinen Rückenwind gehabt und es sind auch nicht alle Ampeln auf grün gewesen. Vor allem an einer Stelle bei einer Kreuzung ist gerade so, habe ich von weitem gesehen, wie es auf rot schaltet. Oder? Ich war unterwegs gewesen, so mit gefühlten 130 Stundenkilometer und habe gedacht, ja komm jetzt, schau, links und rechts prüfenden Blick, alles frei und bäm, über die Kreuzung, oder? Er denkt, super, schon wieder 20 Sekunden von meinem Leben gespart. Es ist dann ein Flop geworden, weil, als ich weitergefahren bin, nimm ich so in meinem Augenwinkel so ein blaues Licht wahr. Und ich denke, ja, die Taxifahrer werden da langsam penetrant, oder? Es kommt immer näher und ich schaue hinter und ich merke, nein, ich realisiere, dass ich die ganze Zeit direkt vor einem Polizeiwagen gefahren bin, schon bevor ich über die Kreuzung bin. Und die haben brav gewartet an der Kreuzung, bis es wieder grün war und haben mich nachher einholen wollen. Und dann habe ich gemacht, ich habe gewusst, das ist jetzt ein Moment der Wahrheit, jetzt kommt es darauf an. Ich habe gemacht, was jeder gute Christ würde machen. Ich habe Gas gegeben wie Cheesy, oder? und bin gefahren, um mein Leben gefahren, geradeaus, rechts abbogen. Da wollte ich so richtig Passerelle gefahren. Das war wieder so in der Nähe vom Bahnhof. Und ich hatte vor der Passerelle abzusteigen, mein Velo zu nehmen und das kleine Stegeli auf, über den Platz zu rennen und dann in dieser Einbahnstraße verschwinden, wo ich ein bisschen später die Tafeln umgefahren habe. Das war mein Plan. Oder? Jedenfalls, die Polizei hat mich eingeholt, bevor ich das Velo packen konnte. Die haben mich umringt. Vier Leute sind ausgestiegen. Haben mich umringt. Und dann wieder das gleiche Prozedere. Oder? Ja, Name, Adresse, Telefonnummer, Beruf. Sag ja, das wollen Sie nicht wissen. Doch, das will ich wissen. Nein, das wollen Sie nicht. Doch, das will ich wissen. Sag ich, ja, Pfarrer. Es war ein spezieller Moment dort, weil da haben sich bei dem Polizisten haben sich plötzlich die Augen so verengt. Und er hat mich scharf angeschaut und hat dann gesagt, ja Gott, er hat etwas Wüstes gesagt, das kann man nicht einmal im ICF im Gottesdienst sagen, aber ich sage jetzt Gottfried Stutz. Und er hat gesagt, Gottfried Stutz, haben Sie gedacht, der Heiland hilft Ihnen über die Strasse, wenn Sie bei Rot drüber fahren? Und ich war so verdattert, ich habe gesagt, ja, irgendwie schon. Aber jedenfalls habe ich kein gutes Bild abgegeben in dieser Situation. Ich habe später mit jemandem geredet, der bei der Polizei arbeitet, und hat gesagt, du, das war noch ein heißer. Das ist auch teuer geworden, oder? Beide Fälle sind teuer geworden, aber er hat gesagt, das war noch ein heißer. Wenn die Polizisten meinen eiligen Weggang als Fahrerflucht interpretiert hätten, wenn sie das quasi völlig missverstanden hätten als einen Fluchtversuch, dann hätte mich das einen Gefängnisaufenthalt kosten, oder? Jedenfalls, also das soll ja auch einen pädagogischen Wert haben, wenn ich das erzähle jetzt, oder? Also was ich habe vieles daraus gelernt, was ich vor allem gelernt habe, ist, flüchte nie vor der Polizei, wenn du nicht sicher bist, dass du schneller bist. Also, dann, aber der Punkt ist der, schaut, die zwei verhältnismäßig harmlosen Geschichten, die zeigen ein Problem an, ein Problem in meinem Leben, das viel tiefer geht als einfach die beiden Ereignisse. Eine Spannung, wo ich drin lebe und wo ich damit muss leben. Manchmal gelingt es mir, so zu leben, wie es im Handbuch steht. Manchmal gelingt es mir, ein gutes Bild abzugeben. Manchmal gelingt es mir, das, was die Frau mir dann gesagt hat, nachher, ja, so sollten die Christen sein. Manchmal gelingt es mir, so zu leben, ein Zeugnis sein für die anderen und ein Vorbild sein und eine gute Falle machen und Jesus stolz machen mit meinem Verhalten. Manchmal gelingt es mir. Wir haben ja so einigermaßen scharfes Bild vor Augen. Jeder von uns hat so ein bisschen, bewusst oder unbewusst, ein Bild vor Augen, was ein guter Christ ausmacht, was ein rechter Christ auszeichnet. Er muss ehrlich sein und vorbildlich. Er muss aufgestellt sein und fröhlich. Ich meine, Gott hat alles für uns gemacht und wir haben alle Grund zur Dankbarkeit. Wir sollten aufgestellt sein und fröhlich. Wir sollten freundlich sein und hilfsbereit. Wenn Gott alles für uns tun hat, dann müssen wir auch alles für andere tun. Wir sollten charakterstark sein und ausgereift. Ein richtiger Christ, ein guter Christ, sollte nicht alle möglichen Hypotheken noch mit sich herumtragen, charakterlich gesprochen. Er sollte nicht ständig irgendwie kämpfen noch mit Zeug, die er selber noch nicht unter den Füßen hat und so. Er sollte überzeugt sein und selbstsicher, oder Gott wohnt ja in uns und dann haben wir alle Grund, um überzeugt zu sein und selbstsicher und wir sollten nicht an uns zweifeln und so. Wir sollten geistlich diszipliniert sein, das ist der Evangelikale besonders wichtig, jeden Tag Bibel lesen und beten, wenn man es einmal verpasst, musst du dich nicht wundern, wenn die einen Lastwagen überfährt. Geistlich diszipliniert, wir sollten vertrauensvoll und glaubensstark sein, das ist ja klar, oder? Ein Christ zeichnet sich aus durch seinen Glauben, ja, wenn der Glaube selber löchrig ist, wie ein Emmentaler Käse, wenn du selber Zweifel hast, die an dir nagen, oder? Dann machst du keine gute Falle, bist kein gutes Vorbild. Und so formt sich ein Bild, vielleicht sieht es bei euch ein bisschen anders aus, aber so formt sich ein Bild von einem richtigen Christ, von einem Superchrist, so wie es halt sein sollte. Oder so ein Vorzeigemodell halt. Ich habe vor kurzem, letzte Woche oder vorletzte Woche, eine E-Mail bekommen von einer Frau, die ich nicht kenne, über ICF Movement Website gekommen. Und sie hat mir genau das beschrieben, was ich jetzt gemacht habe. Sie hat mir effektiv eine Liste geschrieben, hat gesagt, so verstand ich, so sieht ein richtiger Christ aus. Das macht ein rechter Christ. Und dann hat sie ein Urteil über sich selber gesprochen und hat gesagt, ich erfülle meine eigenen Kriterien für einen gescheiten Christ nicht. Ich bin ein halber Christ, hat sie geschrieben. Ich bin ein lauer Christ. Ich bin nicht so, wie ich sollte sein. Und manchmal merkt man doch das bei uns selber. Vielleicht, wenn wir der Polizei davonfahren mit dem Auto, vielleicht in anderen Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, wo vielleicht auch noch sehr viel tiefer gehen, wo man merkt, wo wir in den Spiegel schauen und merken, wir erfüllen unsere eigenen Kriterien nicht für das, was ein Christ eigentlich auszeichnet, für das, was ein guter Christ eigentlich ausmacht. Wir merken, wir verkacken es immer wieder und geben kein gutes Bild ab für den Glauben. Und dann kommen auch Zweifel, hey, bin ich überhaupt aus dem richtigen Holz geschnitzt, für das Gott mich könnte brauchen? Bin ich aus dem Material, wo Gott Männer und Frauen vom Glauben schmiedet? Bin ich geeignet, zum Gott repräsentieren, die Liebe von Gott widerspiegeln mit meinem Leben? Bin ich geeignet? Kann Gott mich brauchen? Und oft schleichen sich Zweifel ein. Dass man das Gefühl hat, ja, irgendwie. Also so, mit diesen Zweifeln, mit diesen Zerbrochenheiten, mit diesen Fehlern kann mich Gott so nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal gelesen habt. Sie stammt aus einem apokryphen Evangelium, Manuelus Schmidensis. Das ist vor kurzem gefunden worden. Und dort wird beschrieben, was wirklich passiert ist, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Oder wir haben ja die Szene am Schluss vom Matthäus-Evangelium, wo Jesus vor seinen Jüngern steht nach der Auferstehung und er ihnen das letzte Mal zu ihnen redet und dann geht er zum Vater, in die Gegenwart vom Vater zurück. Und dort in Tat und Wahrheit haben sich die Engel versammelt um ihn herum und haben aus erster Hand live und in Farbe wollen hören, was Jesus alles erlebt hat. Oder? Und er hat ihnen alles erzählt, wie er den Menschen begegnet ist und wie er sie gelehrt hat und wie er sie geliebt hat und wie er schlussendlich sein Leben hingegeben hat, mit seinem Blut gezahlt hat für uns, wie er gestorben ist und auferstanden ist. Und die Engel sind mega schwer beeindruckt gewesen. Und einer hat dann gefragt, ja, Jesus, was passiert denn jetzt? Wie geht die Sache jetzt weiter? Und Jesus hat seine Engel angestrahlt und hat ihnen erzählt, dass er seinen Jüngern vor der Auffahrt, gerade vorher, klar gemacht hat, dass sie quasi seine Nachfolger werden. Klar gemacht hat, dass er Verantwortung für die Kirche in ihre Hände gegeben hat. Verantwortung für das Reich Gottes. Dass er ihnen gesagt hat, jetzt habe ich all das für euch gemacht und jetzt geht ihr und bringt das zu der Welt. Jetzt geht ihr und ihr multipliziert das. Jetzt geht ihr und könnt quasi mich der Welt bekannt machen. Und was jetzt daraus wird, das liegt quasi in eurer Hand. Und Engel sind einigermaßen konsterniert gewesen. An dem Punkt, sie haben Jesus ziemlich schockiert angeschaut, haben runtergeschaut und dort sind sie noch gestanden, die Jünger, auf dem Berg, wo Jesus sie gerade verabschiedet hat. Sie sind noch dort gestanden und haben raufgeschaut. Und Engel schauen runter und sehen das kümmerliche Häufchen. Viele von ihnen waren noch Teenager, von diesen Jüngern. Die sind noch, versteht ihr, die haben sich noch gar nicht rasieren müssen. Die haben können Türen schletzen und dann ist der Flum abgehauen. Oder? Das sind ganz kleine und einen, wo sie runterschauen, sehen sie, einen bohren sogar in der Nase. Und jetzt ist er noch der Böck. Nein, das gibt es ja nicht. Und die Engel sind komplett schockiert, oder? Und sagen, nein, aber Jesus, wirklich, ein Engel getraut sich dann zum Fragen, aber Jesus, das ist eine gute Idee. Was ist der Plan B? Was ist der Plan B? Und Jesus schaut die Engel an und sagt, Leute, es gibt keinen Plan B. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und die Engel sagen, ja, aber Jesus, also müssen wir mal das Videotape zurückspulen, müssen wir nur ein paar Tage zurückspulen. Und dann siehst du den Petrus, wo du gesagt hast, du bist der Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen, dir vertraue ich die Hauptverantwortung an, von diesem Projekt Chile, von dieser Jesusbewegung. Müssen wir nur ein paar Tage zurückspulen. Und dann siehst du den Petrus, wie er dich dreimal nacheinander verleugnet. Allen sagt, ich kenne dich nicht, ich habe den Jesus nie gesehen und sogar anfängt zu fluchen. Und die anderen siehst du im gleichen Moment, wie sie davor schleichen, wie sie sich wegstellen. Dort, wo du, Jesus, sie am nötigsten gehabt hast, verlassen sie dich. Und wo du auferstanden bist, wenn wir nur ein paar Tage zurückspulen, wo du auferstanden bist, hat es viele von deinen Jüngern gehabt, die nicht einmal dann geglaubt haben, dass du wirklich auferstanden bist. Du hast ihnen persönlich begegnen müssen. Sie haben den Bericht von anderen nicht geglaubt. Obwohl du ihnen vorher angekündigt hast, x-mal, dass du wirst auferstehen. Sie haben dir nicht geglaubt. Das ist ein kleingläubiger, kümmerlicher, zerbrochener Haufen. Und du hast keinen Plan B. Und Jesus sagt, nein, ich setze auf die. Und die werden eine revolutionäre Bewegung in Gang setzen. Wo die Geschichte der Menschheit für immer wird verändern. Wo Millionen und Milliarden von Menschen wird berühren. Und das ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist in diesem Text. Ich komme jetzt wieder zurück. Jetzt sind wir nicht mehr beim apokryphen Evangelium, jetzt sind wir beim Neuen Testament. Ob euch das schon mal aufgefallen ist in dem Text, in dem berühmten Text, wo Jesus seinen Jüngern quasi den Auftrag gibt, Botschaft von ihm in die ganze Welt zu bringen. Matthäus 28, und letztes Mal habe ich schon über das geredet. Da heißt, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ist euch das aufgefallen, wenn ich den Text gelesen habe? Vor ein paar Jahren ist mir das erste Mal wie Schuppen von den Augen gefallen. Da heisst es, mitten in dem Schlüsseltext, am Schluss vom Matthäus-Evangelium, die letzten Worte von Jesus, das letzte, was er seinen Jüngern anvertraut, bevor er zum Vater, in die Gegenwart vom Vater zurückgeht und den Jüngern die Verantwortung für die Jesusbewegung in die Hände gibt. Und da heisst es vorher, der Matthäus schreibt, allerdings hatten einige noch Zweifel. Hat denn einige noch? Jesus hat Nerven, zum Vater zurückzugehen und den Jüngern ein Schicksal von der Kirche in die Hände legen. Und das heisst, von dem kümmerlichen Haufen, von diesen Leuten, von diesen jungen, unerfahrenen Typen, einige haben sogar noch Zweifel gehabt. Bei einigen hat sogar der Glaube noch ein paar Kanten abgehabt. Jesus setzt nicht auf ein Team von Superhelden. Das ist nicht so Marvel, Avengers, der Hulk und der Spider-Man und der Iron Man und der Captain America, sondern das sind Jesus schickt einen unvollkommenen, unfertigen, fehlerhaften, versuchungsanfälligen, kleinmütigen, zweifelnden Haufen ins Rennen. Und er lässt sie auf diese Welt los. Um seinen Namen bekannt zu machen. Wenn du heute da sitzt und wenn du manchmal Momente erlebst, wo du das Gefühl hast, hey, so wie ich jetzt bin, mit dem, was ich jetzt kämpfe, kann Gott mich nicht brauchen. Vielleicht bist du in einer Beziehungskrise drin, in einer Ehekrise drin und denkst, hey, also Mit diesem Problem, ich muss quasi das jetzt alles zuerst hinter mich bringen, bevor Gott mich wieder brauchen kann. Vielleicht machst du dir massive Sorgen über deine Zukunft, über deine Existenz, über deinen Beruf, finanziell. Und du denkst, hey, ich muss zuerst wieder Boden unter den Füßen haben, bevor Gott mich brauchen kann. Vielleicht zweifelst du an dir selber. An dir als Person. Hast du Mühe, dich selber anzunehmen, so wie du bist. Und du denkst, ja, also, solange ich da noch Mühe habe, solange ich mit dem kämpfe, kann Gott mich nicht brauchen. Vielleicht denkst du an Sachen zurück, an Kämpfe oder Sucht oder Sachen in deinem Leben, wo du immer wieder reingehst. Wo du denkst, ja, solange ich mit dem kämpfe, kann Gott mich nicht brauchen. Lass dich nicht täuschen. Gott war von Anfang an entschlossen gewesen, zum zerbrochene, fehlerhafte Menschen, zweifelnde Leute, zum so Menschen brauchen und sein Reich bauen. Wenn die Jünger, versteht ihr, er hat auf die Jünger damals gesetzt und wenn die nicht losgegangen wären und wenn die nicht gesagt hätten, ja, so wie wir jetzt sind, als Teenager, einige, noch keine 20 waren sehr wahrscheinlich, so wie wir jetzt sind, gehen wir in die Welt, wir, dort, wo wir sind, bringen wir das, was wir haben, nämlich die Begegnung mit dem lebendigen Gott, bringen wir anderen Menschen. Wenn die das nicht gesagt hätten, wir würden heute nicht da sitzen. Du wirst ganz sicher keinen christlichen Gottesdienst besuchen. Es gäbe gar keinen christlichen Gottesdienst. Du könntest mit dem Namen Jesus nichts anfangen. Wenn der kümmerliche Haufen damals nicht losgegangen wäre und gesagt hätte, ja, wenn Jesus uns sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, dann zählen wir auf das. Und dann gehen wir, so wie wir sind, als Halbfertige, als Projekt, als Baustelle, oder? Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind ja selber noch eine Baustelle. Wir müssen zuerst die Baustelle beenden, bevor wir bei anderen einen Unterschied machen können. So funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Es ist mir immer wieder begegnet, auch die Idee oder die Vorstellung, dass man zuerst einen bestimmten Grad an Heiligung muss erreicht haben, dass man zuerst einen bestimmten Fortschritt im Glauben muss gemacht haben, bevor Gott einen wirklich kann brauchen. Und ich habe immer wieder Leute gehabt, die sagen, ja, ich muss jetzt zuerst an mir selber arbeiten, ich bin selber noch eine Baustelle, ich muss zuerst selber weiterkommen, bevor Gott mich kann brauchen, bevor ich mir kann Gedanken machen darüber, was Gott echt mit mir vorhat. Und ich glaube zutiefst nicht, dass das Reich Gottes oder das Leben mit Gott so funktioniert. Es ist so, dass wir oft erst dann persönlich weiterkommen, wenn wir uns brauchen lassen von Gott. Versteht ihr? Es gibt einige vielleicht da innen auch, die schon seit Jahren im Glauben nach ihrem Empfinden nicht wirklich vorwärts gekommen sind, die seit Jahren irgendwie an Ort und Stelle stehen und das Gefühl haben, ja, ich muss vielleicht noch mehr Bücher lesen und noch mehr Seelsorge machen und noch mehr ins Kloster gehen, stille Zeit machen. Das ist alles gut. Aber vielleicht ist es nicht das, was dich weiterbringen wird. Vielleicht stehst du im Glauben still, wie du das Gefühl hast, ich muss zuerst dorthin kommen, bis Gott mich brauchen kann. Aber die Tatsache ist, du kommst nur dorthin, wenn du jetzt schon zulässt, dass Gott dich braucht. Versteht ihr? Der Petrus und der Thomas und all die Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus, die die erste Gemeinde geboren haben und weitergezogen haben, die sind unterwegs mit Jesus zu Männer und Frauen Gottes geworden. Versteht ihr? Jesus hat nicht Männer und Frauen Gottes losgeschickt, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Idealchristen, Superchristen. Jesus hat Leute wie uns losgeschickt. Und die sind unterwegs, währenddem sich und indem sie sich brauchen lassen von Jesus, sind sie zu Männern und Frauen Gottes angewachsen. Geistliches Wachstum hat extrem viel damit zu tun, dass wir nicht nur innerlich quasi uns fragen, ja, wo muss ich jetzt da noch wachsen, wo muss ich noch schrübeln, wo muss ich noch tun und so, sondern dass wir uns brauchen lassen von Gott, dass wir sagen, Gott, ich bin da mit diesen Kämpfen und mit diesen, weiss auch nicht, Eheproblemen und mit diesen Zweifeln und mit diesen Sorgen, die ich jetzt habe. Aber Gott, heute an diesem Tag, du kannst mich brauchen. Du kannst mich brauchen. Und wisst ihr, eine Schlüsseleinsicht steckt auch in dem, was ich letztes Mal gesagt habe. Gott, wir müssen ein anderes Verständnis gewinnen von dem, was wir Missionsauftrag genannt haben immer, oder? Wo wir oft uns vorstellen, eben, ich habe es letztes Mal gesagt, wie so eine Hausaufgabe, die Gott uns aufgibt, oder? Wie so ein Kleines unter einem Vertrag, ja, das musst du jetzt auch noch machen. Und wir sehen das als einen Auftrag, aber Gott zutiefst gibt Jesus seinen Jüngern nicht einen Missionsauftrag, sondern er schickt sie als Geliebte Gottes in die Welt raus. Versteht ihr? Er schickt sie als Geliebte von Gott, als Söhne und Töchter von Gott, schickt er sie in die Welt. Und das, was dich ready macht, zum gebraucht werden von Gott, ist nicht eine bestimmte Glaubensreife, die du erreicht hast, sondern das, was dich ready macht, zum gebraucht werden von Gott, ist die Begegnung vom lebendigen Gott mit dir. Das, was dich ready macht, ist die Tatsache, dass du wenigstens ein Stück von der Liebe Gottes in deinem Leben gesehen hast. Und dass du weißt, ich bin ein Geliebter von Gott. Ich bin geliebt von Gott. Und Jesus schickt eine Gruppe von unvollkommenen, zweifelnden, halbherzigen Menschen aus, aber Leute, die gewusst haben, sie sind Geliebte von Gott. Weil sie kommen her von einem Jesus, der sein Leben für sie hingegeben hat. Und als solche gehen sie raus in die Welt. Und wo sie hinkommen, gehen sie als Geliebte von Gott hin. Ich muss ein bisschen abkürzen. Ein Gedanke. Jetzt muss ich rasch die Stelle finden. Ich habe so ein riesen Skript. Manchmal ist es sogar so, um noch eins oben drauf zu legen. Manchmal ist es sogar so, dass Gott uns nicht braucht, oder dass Gott uns nicht nur braucht, trotz unseren Fehler und Zerbrochenheiten, sondern dass Gott uns sogar braucht, gerade in unseren Fehler und Zerbrochenheiten. Gerade, versteht ihr, in der Art und Weise, wie wir umgehen mit unseren Kämpfen, kann Gott uns brauchen. Die Vorstellung ist komplett verdreht, dass du musst perfekt werden, bis Gott dich kann brauchen. Wie Gott kann dich sogar gerade deine Zerbrochenheiten, deine Kämpfe, Art und Weise, wie du mit deiner Ehekrise umgehst, Art und Weise, wie du mit deinen Zweifeln umgehst, Art und Weise, wie du mit deinen Fehlern umgehst, das kann er gerade brauchen, dass andere sehen, hey, da ist etwas anderes. Das ist nicht, weil du so ein super Bild abgibst, weil du so eine gute Falle machst, aber weil sie merken, in der Art, wie du umgehst mit Fehlern, wie du vielleicht kannst zu etwas stehen kannst, wie du kannst jemand anders um Vergebung bitten und sagen, schau, ich habe es verkackt. Es tut mir leid. Das kann Leute in Berührung bringen mit der Liebe von Gott, die über deinem Leben steht. Verstehst du? Und Christen funktionieren oft anders und darum werden Christen auch in der Öffentlichkeit oft als heuchlerisch und besserwisserisch wahrgenommen. Wir haben einmal das Gefühl, wir müssen ein besseres Bild abgeben, als wir eigentlich sind. Wir stellen mehr ins Schaufenster, als wir im Regal haben. Versteht ihr? Und das ist total kontraproduktiv. Wir Christen, wir sind die Bevölkerungsgruppe, wo als einzige wirklich Grund hat, um schonungslos ehrlich zu sein mit uns selber und mit anderen. Wisst ihr warum? Weil wir wissen, in all unserer Zerbrochenheit und in all unseren Fehlern und in all dem, was wir tagtäglich verkacken, sind wir geliebt vom lebendigen Gott. Das heisst, wir fallen nie ins Bodenlose, verstehst du? Wir verlieren nichts Existenzielles, wenn wir zu unseren Fehlern stehen. Wir verlieren nichts existenziell. Wir wissen, wir sind gehalten von der Liebe Gottes. Wir brauchen Gottes Gnade, verzweifelt und er gibt sie uns. Er gibt sie uns. Und wir könnten die Menschen sein, die bekannt werden dafür, dass sie schonungslos ehrlich sind mit sich selber und mit anderen. Und dass sie zu ihren Zerbrochenheiten stehen. Und dass Christen bekannt werden, dass die stehen zu ihren Zerbrochenheiten, wie sie jemanden kennen, wo sie liebt, als zerbrochene Menschen. Und ich rede nächstes Mal darüber, wo sie auch verändern. Aber zuerst einmal jemanden, wo sie liebt, als zerbrochene Menschen. Das ist ein Zeugnis. Ich habe eine Geschichte gehört von einem befreundeten Pastor, auch ein ICF-Pastor. Er hat gesagt, er hat 8 Jahre lang mit einem von seinen besten Freunden 8 Jahre lang sich getroffen und hat immer wieder über Gott und die Welt geredet. Und der Freund von ihm hat ihm alle möglichen Fragen gestellt. Über Gott und Jesus und den Glauben und so weiter. Und der Pastor ist nicht aufs Maul gehalten und hat quasi gefunden, er hat immer super überzeugende Antworten gegeben, aber der andere hat sich einfach nicht beeindrucken lassen. Und irgendwann ist der andere zu ihm gekommen und hat gesagt, du, die und die Frage, und hat ihm eine Frage gestellt, die ihn zutiefst bewegt und getroffen hat. Und dann sagt der Pastor, dann hat er zuerst mal gerade zurückschiessen und quasi irgendeine Antwort aus dem Bauch gegeben und hat dann aber gemerkt, nein, die Frage stelle ich mir eigentlich selber. Da weiss ich eigentlich selber nicht weiter. Und hat ihm gesagt, schau, das ist eine gute Frage. Ich weiss es nicht. Ich kämpfe selber mit dem. Das ist ein tiefer Zweifel in meinem eigenen Herz. Und nach 8 Jahren, wo sie Gespräche hatten miteinander und er immer die passende Antwort hatte, und jetzt bekennt er weiß es eigentlich nicht. Er zweifelt selber, er kämpft selber mit dem. Und dann weißt du, was der andere sagt? Wenn du, aber du bist doch Pastor, gell? Du bist ja Pastor. Du müsstest doch alle Antworten haben. Also wenn du noch Fragen hast, die offen sind, wenn du noch Zweifel hast und Sachen, wo du mit Gott kämpfst, da komme ich Hoffnung über, dass auch ich mit meinen Zweifeln an Gott glauben könnte. Versteht ihr? Gerade das Eingeständnis von dem, was noch fehlt, von dem, was schief ist in unserem Leben, von dem, was schräg ist, gerade das kann Gott sogar brauchen, Dass wir andere Menschen mit dem Gott in Berührung bringen. Ich schließe ab, ich habe schon überzogen, ich schließe ab mit einem Vergleich, einfach um den Punkt aus einer anderen Perspektive noch deutlicher zu machen. Mit einem Vergleich mit Familie und Kindererziehung. Gell? Bevor man ein Kind hat, meistens redet man miteinander, oder? Spätestens wenn die Frau dann das erste Mal schwanger wird, dann fängt man an, Gespräche zu führen, wie wir denn mit diesen Kindern umgehen wollen. Und dann hat man dann immer die besten Ideen, oder? Wie man dann, ja, wir tun dann unsere Konflikte ganz offen austragen, dass die Kinder merken so, dass so tut man Konflikte kultiviert lösen. Wir tun diese Kinder nicht anschreien, Gewalt ist tabu. Wir tun sie auch ganz ruhig und unaufgeregt hinweisen auf Sachen, die nicht stimmen und so. Und dann tut man sich so seine privaten Erziehungsregeln zusammenstellen, oder? Und wenn dann Kinder auf der Welt sind, dann kannst du das Blatt kannst nehmen und dann kannst du es rauchen, oder? Weil dann merkst du, es kommt alles anders, als du gedacht hast. Und unsere Kinder hören einmal so Schweizer Gofen, super, super, also nicht ein christliches Projekt, aber ein super, so ein Kinderchor-Projekt, super Lieder. Und ein Lied heisst, mein Papi ist ein Superheld, oder? Und manchmal sehe ich sie, beobachte ich sie durch den Spalt der Türe, dann singen sie das Lied, mein Papi ist ein Superheld, der alles weiss und alles kennt. Denn sogar der Superman heisst, der ist von meinem Papi-Fan. Oder? Mein Papi ist ein Superheld. Und ich habe es schon beobachtet, wie sie das gesungen haben. Und ich war mega berührt, irgendwie, zu merken, was für ein Bild sie auch haben vom Papi. Und gleichzeitig weißt du, irgendwann kommt die Erkenntnis, dass der Papi kein Superheld ist. Dass er Zeug in den Sand setzt. Dass ihm Geduld fehlt. Wenn er sie bräuchte, dass er ausruft. Dass er seine Versprechungen nicht einhält. Also sagt ich, heute spielen wir zusammen das Spiel zu meinem Sohn. Sag, heute machen wir das, ich verspreche das. Und zu Abend im Bett. Kind vergessen, keine Versprechung, die du gemacht hast. Heißt ja, du hast gesagt, du spielst es mit mir. Und du hast es nicht gemacht. Ich merke, ja, ich habe es verkackt. Wenn sie etwas runtergehen oder irgendetwas Verrücktes machen, also Sofa anmalen oder was auch immer, dann kannst du dann deine ruhige, gewaltfreie Konfliktlösung in der Pfeife rauchen, oder? Dann wird der Papi plötzlich zu einem kleinen Gaddafi, oder? Und dann... Und dann gibt es Situationen, wo du einfach musst vor deine Kinder anstehen. Ich weiß nicht, ich habe das schon unzählige Mal gemacht. Ich habe gesagt, Lina oder Luan, es tut mir leid. Es war falsch. Es tut mir leid, ich tue mich entschuldigen. Ich tue um Vergebung bitten. Meine Kinder um Vergebung bitten. Aber wisst ihr was? Da gibt es den Moment, wo den Kind einen Anfall haben, einen Schreianfall und irgendetwas total durchstartet, wo sie nachher zu mir auf den Schoss kriechen und mir ins Ohr flüstert, Papi, es tut mir leid, Entschuldigung. Und dann merkst du, sie lernen nicht nur von dem, was du richtig machst. Sie lernen auch von dem, was du falsch machst. Wenn du in einer Art und Weise umgehst mit dem, was du falsch machst, wo Jesus wieder reflektiert. Verstehst du? Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen das einfach zusprichst, dass du uns so brauchst, wie wir sind. Und dass wir die Vorstellung loslassen können, dass wir einen bestimmten Heiligungslevel oder Wachstumsgrad erreichen müssen, dass wir bestimmte Kämpfe hinter uns bringen müssen, bestimmte Sachen müssen noch abschliessen oder Baustellen abschliessen, bevor du uns brauchen kannst. Ich bitte dich, dass wir können, dass du uns das zusprichst heute Morgen, dass so wie wir jetzt sind, mit unseren Zweifeln, mit unseren Kämpfen, mit unseren Unfertigkeiten, mit unserer Zerbrochenheit, dass du sagst, ich will dich brauchen. Ich will dich brauchen. Du lebst als Geliebte, als Geliebte von Gott. Und ich will dich brauchen. Ich bitte dich, dass du uns das zusprichst. Wenn wir nächste Woche starten in die Arbeit, in die Aufgaben, die wir haben, dass du uns mit dem Gedanken weckst, egal was uns belastet oder auf dem Herzen liegt, du kannst und willst uns brauchen. Und gerade in der Art, wie wir mit unseren Fehlern und Kämpfen umgehen, gerade in der Art, wie wir umgehen mit Sachen, die wir völlig ins Sand setzen, die wir einfach versagen, in dieser Art kann sich wieder etwas zeigen von dem Gott, der uns liebt. Ich bitte dich, dass du uns das aufs Herz schreibst und dass du uns mit dieser Ermutigung kannst wecken. Morgen am Morgen, in Jesu Namen. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.